Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören die Folge 30. In den Folgen 30 bis 32 bin ich im Gespräch mit dem evangelischen Militärbischof Dr. Sigurd Rink. Er ist der Bischof für die Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten. Seelsorge muss dahin gehen, wo es schmerzt und wehtut.
Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit.
Ich freue mich heute ganz besonders, heute in Berlin zu sein, bei unserem evangelischen Militärbischof Dr. Sigurd Rink. Herzlichen Dank, dass Sie, dass du, wir kennen uns aus früheren Arbeitsbeziehungen, hier für den Podcast Zeit gefunden hast. Und meine Eröffnungsfrage wie immer, ich bitte dich kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Sigurd Rink, ich bin der evangelische Militärbischof. Man sagt auch manchmal der Bischof für die Seelsorge in der Bundeswehr. Von daher gesehen sind wir hier genau richtig. Bin jetzt gerade 57 Jahre alt geworden, seit 3,5 Jahren in diesem schönen Feld unterwegs. Und bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder und bewege mich zwischen Berlin als Amtssitz und den 100 Standorten, an denen unsere evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer unterwegs sind, und den ja inzwischen 16 Auslandseinsätzen der Bundeswehr munter hin und her. Vor 14 Tagen war ich für 5 Tage in Mali, habe mir das Setting dort angeguckt. Also eine sehr herausfordernde und spannende Aufgabe.
Was ist eigentlich Seelsorge bei der Bundeswehr? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Also das Ganze geht darauf zurück, dass vor 60 Jahren ja es um die Frage ging, 1957, soll es nochmal deutsche Streitkräfte geben? 12 Jahre nach dem Deutschen Weltkrieg, und das war natürlich damals absolut umstritten. Aber man hat sich ja dann entschieden, wieder eine Bundeswehr aufzustellen. Und dann zeigte sich ganz schnell das Thema, dass ja die Menschen, die in der Bundeswehr tätig sind, die waren damals noch weit über 90% evangelisch oder katholisch, das Recht haben, auch in einem solchen beruflichen Umfeld ihren Glauben zu legen, also das Recht auf freie Religionsausübung. Und dann ist es zu einem Vertrag gekommen zwischen dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem damaligen Ratsvorsitzenden der evangelischen Kirche, Otto Debelius, wo sie gesagt haben, ja, wir möchten eine Militärseelsorge, eine Seelsorge in der Bundeswehr auch entsprechend einrichten. Und seit dieser Zeit gibt es also zunächst Pfarrer, heute Pfarrerinnen und Pfarrer, die dieser Tätigkeit nachgehen. Interessanterweise werden sie neben ihrer Ordination als Pfarrer auch zu Bundesbeamten auf Zeit ernannt, denn sie sind ja häufig in Kontexten unterwegs, die auch einer ganz hohen Geheimhaltung und Sicherheitsstufe unterliegen, sodass der Staat auch weiß, dass er sich loyal auch auf diese Menschen verlassen kann. Und in der Regel ist es so, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin einem bestimmten Standort Pfarramt zugerechnet wird. Also nehmen wir mal an Munster, in der Lüneburger Heide oder in München oder woanders. Dort hat er sozusagen seinen Sitz und wird assistiert von einem Pfarrhelfer oder einer Pfarrhelferin, die ihm in administrativen und diakonischen Fragen zur Seite steht.
Mhm. Wie stelle ich mir das jetzt konkret vor, wenn ich jetzt an meine Kirchengemeinden denke, da ist jemand vorbeigekommen oder da hat jemand angerufen und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich brauche mal Zeit von Ihnen. Wie läuft denn das bei der Bundeswehr? Gibt es da auch vielleicht auch Unterschiede, ich sag mal, zwischen Mannschaftsdienstgraden und Offiziersrängen oder wie läuft das?
Genau, also in der Seelsorge in der Bundeswehr, im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Ländern, ist es so, dass der Militärgeistliche keinen Rang hat. Wir sagen so ein bisschen immer im Bilde gesprochen, es ist immer der Rang des Gegenübers sozusagen. Also wenn ich mit einem Gefreiten spreche, spreche ich mit einem Gefreiten. Wenn ich mit einem General spreche, spreche ich sozusagen mit einem General. Der Militärpfarrer, die Militärpfarrerin hat keinen eigenen Rang und ist auch dementsprechend vortragsberechtigt bei allen Stufen. Also er kann eben auch zum Oberst oder zum General gehen. Das wird ihm nicht verwehrt werden. Und ganz praktisch muss man sagen, es ist eigentlich auch viel Parallele zum Gemeindepfarramt dergestalt, dass die Kernaufgaben eines Pfarrers, einer Pfarrerin, nämlich Verkündigung auf der einen Seite in Andachten und Gottesdiensten, Seelsorge als Herzstück des Pfarramtes, was in der Bundeswehr eine ganz, ganz große Rolle spielt, und Unterricht, das ist bei der Bundeswehr der sogenannte lebensgrundliche Unterricht. Diese drei Kernaufgaben prägen auch ganz stark das, die Tätigkeit eines Militärpfarrers oder einer Militärpfarrerin. Und ich glaube, man darf durchaus sagen, dass die Seelsorge wirklich das Herzstück ist. Also Militärpfarrerinnen und Militärpfarrer werden sehr häufig seelsorgerlich in Anspruch genommen. Natürlich in den oft gefährlichen Einsatz, Auslandseinsätzen, aber auch, es ist ein kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, auch wirklich vor Ort. Wir haben eine Pendlerarmee, wo Menschen ganz, ganz viele Strecken hinter sich bringen müssen. Wir haben häufig Abwesenheiten von der Familie. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die Soldaten ja in der Regel, sage ich mal, irgendwo zwischen 20 und 35 Jahren alt sind. Also da sind junge Familien mit jungen Kindern, jungen Müttern, jungen Vätern, wo es einfach unheimlich viele Sachen gibt, die es auszutarieren gilt und dementsprechend auch viel Bedarf an seelsorgerlicher Begleitung.
Wenn ich jetzt nochmal gucke in der Gemeinde, habe ich ja vielleicht auch ein paar Menschen in exponierter Stellung. Wäre jetzt hier in dem Fall, du sagst eben der General, kommen die dann in dem Moment auch zu dem Standortgeistlichen oder zur Standortgeistlichen? Oder ist das eher, ist das eine Komm- oder eine G-Struktur? Oder kommt das jeweils auf den Menschen an, der in den jeweiligen Bezügen steht?
Ja, also es ist für die Pfarrerinnen und Pfarrer zunächst mal, würde ich sagen, und wie ich es wahrnehme, bin am Montag wieder auf Standortbesuch, ganz stark eine G-Struktur. Der Pfarrer, die Pfarrerin sind an dem Standort in der Kaserne und sie sind, wie man mal gesagt hat, der eine andere. Sie sind der Zivilangestellte in Anführungszeichen, der Pfarrer, die Pfarrerin, sie sind, wenn sie nicht im Auslandsansatz unterwegs sind, gehen sie immer in Zivil. Sie gehören nicht zu den Uniformierten, sie haben keinen bestimmten Rang und dergleichen mehr. Und dementsprechend haben sie schon eine Sonderstellung auch in der Kaserne und müssen sich als solche natürlich auch immer wieder ins Gespräch bringen. Und da ist der Pfarrhelfer oder die Pfarrhelferin, die häufig auch aus dem Kontext der Bundeswehr kommt, eine ganz wichtige Brückenstellung, um den Pfarrern, die, wenn sie zum Beispiel neu eingestellt werden, häufig bis dahin überhaupt nichts mit Bundeswehr zu tun hatten. Nicht, weil also früher, also in den früheren Generationen, haben Theologiestudierende mussten keinen Wehrdienst leisten oder haben entsprechend verweigert, wie auch immer, werden sozusagen an dieser Stelle eingeführt in das, was Bundeswehr bedeutet. Und dementsprechend hängt es stark an der Initiative des jeweiligen Pfarrers zu sagen, Mensch, ich baue von mir aus die Brücken in die Truppe hinein. Und dann ist natürlich Seelsorge und seelsorgerliche Begleitung etwas, wenn der Erstkontakt erstmal stattgefunden hat und man weiß, ach Mensch, das ist jetzt hier die Pfarrerin vor Ort, dann fällt es einem selbst natürlich auch leichter zu sagen, Mensch, ach, ich bin in einer schwierigen Situation, ich möchte jetzt wirklich mal ein qualifiziertes Seelsorgegespräch haben.
Wenn du einfach zu den letzten 3 Jahre zurückguckst, wer wird Standortpfarrer? Wer bewirbt sich da? Oder was bringt derjenige mit? Also ich beispielsweise selber war nicht bei der Bundeswehr. Was müsste ich mitbringen, um Standortpfarrer zu werden?
Ja, ich komme gerade aus einem Bewerbungsgespräch. Von daher kann ich da sozusagen live und in Farbe berichten. In dem alten Militärseelsorgevertrag von 1957 steht noch, also ja, die Pfarrerinnen und Pfarrer in der Bundeswehr sollten so ungefähr 35 Jahre alt sein. Da ist man davon ausgegangen, dass die Leute, na, sobald sie vielleicht ihre allerersten Gemeindeschritte gegangen sind, dann auch Seelsorger in der Bundeswehr werden. Das kommt auch heute noch vor, ist auch ein schöner Mosaikstein. ist aber, würde ich sagen, zurzeit eher nicht die Regel. Mhm. Pfarrer und Pfarrer, bis sie fertig ausgebildet sind, sind sie häufig, sage ich mal, so um die 30 Jahre alt. Und dann ist es eigentlich im Regelfall heute so, dass diese Pfarrer und Pfarrer eine richtig schöne Gemeindestrecke haben von irgendwo 15 bis 20 Jahren. Mhm. Und dann, wenn sie so richtig mitbekommen haben, wie tickt Kirchengemeinde und das kann ich und dergleichen mehr, dann kommt häufig nach 15 bis 20 Jahren nochmal so ein Turn, wo die sagen, also Kirchengemeinde, das kenne ich jetzt aus dem FF und das mache ich auch ganz toll, aber ich würde jetzt nochmal einem anderen Berufsfeld gerne nachgehen. Und dann kommen sie gar nicht so selten auf die Idee, auch zu sagen, Mensch, was macht eigentlich die Seelsorge in der Bundeswehr? Mhm. Und sodass viele Bewerber, die wir zurzeit haben, irgendwo zwischen Mitte 40 und Anfang 50 sind, und sagen, ach Mensch, jetzt möchte ich noch mal mindestens 6, maximal 12 Jahre in diesem kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt machen. Und ich muss sagen, wir fahren ausgesprochen gut damit, wirklich gestandene Gemeindepfarrerinnen und Pfarrer zu gewinnen, weil sie einfach die Grundvorzüge des Pfarramts natürlich auf diese Weise schon ganz toll eingeübt haben.
Gäbe es auch Gründe, jemand zu sagen, das passt nicht?
Es gibt zunächst mal formelle Gründe.
Ja.
Zum Beispiel ist es so, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer, die zu uns kommen müssen, erstens, das ist eine gewisse Hürde, natürlich nochmal diese ganzen amtsärztlichen Untersuchungen über sich ergehen lassen. Da ist auch gar nicht so selten, es kommt immer mal vor, dass ein Amtsarzt sagt, Mensch, aus bestimmten Gründen ist da keine universale Verwendungsfähigkeit da. Ist immer mal wieder vorgekommen. Und das Zweite, das sage ich eher mit so einem Augenzwinkern, ist auch eine Sicherheitsüberprüfung. Ja. Also auch da wird nochmal geschaut sozusagen, mit wem haben wir es da zu tun. Also das sind die formalen Kriterien, die man an der Stelle erfüllen muss. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Anknüpfungspunkte gegeben sind über eine klinische Seelsorgeausbildung, also eine qualifizierte seelsorgerliche Ausbildung an der Stelle nochmal. Oder eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen haben auch schon Erfahrungen, erste Erfahrungen mit dem Umgang, sage ich mal, mit Uniformierten. Also Stichwort Notfallseelsorge zum Beispiel, Stichwort Polizeiseelsorge, Stichwort Feuerwehrseelsorge. Das kommt gar nicht so selten vor, dass Leute da ihre Berührungsängste sozusagen verloren haben und dann sagen, ach Mensch, das kann ich mir auch vorstellen für jeden Tag.
Ja, Gott sei Dank ist nicht so manche kriegerische Auseinandersetzung jeden Tag. Ich habe im Vorfeld in der Facebook-Gruppe einfach mal gefragt, welche Frage soll ich denn dem Militärbischof stellen? Und da hatte ich unter anderem von Friedhelm Wachs die Rückmeldung. Er schreibt, wie manifestiert sich die Veränderung und die Suche nach der Hinwendung zu Gott für Soldaten nach einer Verwundung, vielleicht auch nach einer schweren Verletzung im Kampf? Welche Veränderungen sind da bei Menschen zu beobachten? Gibt es da vielleicht sogar was zu erzählen? Jetzt nicht im Sinne von die konkrete Person, aber vielleicht etwas verallgemeinernd.
Also zunächst mal muss ich sagen, das ist ja auch vielleicht nochmal eine wichtige Information für die Zuhörenden, dass wir die Pfarrerinnen und Pfarrer regelmäßig zur Truppe, wie man bei uns sagt, also zu den Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz auch begleitend dazu schicken. Idealtypisch ist das sogar so, dass sie für die 4 Monate, wo ein Kontingent im Auslandseinsatz ist, in Afghanistan, Mazar el-Sharif oder Kabul oder im Irak oder in Mali, dass sozusagen der Pfarrer mitgeht.
Ja.
Und wir erwarten das im Heer und in der Luftwaffe etwa alle 2 Jahre. Das ist natürlich schon, also alle 2 Jahre, 4 Monate plus Vor- und Nachbereitung unterwegs, ist wirklich auch familiär eine besondere Sache.
Genau.
Bei der Marine ist es sogar so, dass durch die ganz, ganz häufigen Einsätze, aber auch Übungen, sogar die Frequenz noch höher ist. Also man kann bei der Marine davon ausgehen, dass man pro Jahr 3, manchmal auch 4 Monate wirklich mit auf See ist. Okay. Das muss man wissen. Also das, genau. Nun zu der Frage selbst von Herrn Wachs. Es ist, also es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, Not lehrt beten. Und ich glaube, da ist eine Menge dran. In den Auslandseinsätzen, die teilweise schwierig, teilweise auch gefährlich sind. Ich komme jetzt, wie gesagt, gleich aus Mali, könnte dazu auch noch was erzählen. Stellt sich heraus, dass natürlich auch Soldatinnen und Soldaten mit einem solchen Ernstfall konfrontiert sind, dass sie sich die Fragen nach Sinnhaftigkeit, nach ihrem eigenen Beruf, nach ihrer eigenen Tätigkeit nochmal ganz anders stellen, als es an einem in einer ganz normalen Standorttätigkeit hier in Deutschland gegeben ist. Und das Ganze ist natürlich nochmal zugespitzt der Fall, wenn man dann wirklich aus dem entsprechenden Lager in gefährliche Einsätze rausgeht. Man weiß das aus den schwierigen Jahren, zum Beispiel in Afghanistan 2009 bis 2012, wo ja über 60 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten zu Tode gekommen sind. Aber jetzt auch zum Beispiel in Mali, wo man zwar in einer UN-Friedensmission ist, aber trotzdem auch die Bundeswehr in Gao auf Patrouillen rausfahren muss. Und die Gefahr, dort entweder durch Terroristen oder auch durch organisierte Kriminalität in Kampfhandlungen verwickelt zu werden, ist einfach gegeben. Also es kommen auch dort wieder UN-Soldaten zu Tode. Bisher, Gott sei Dank, noch niemand von den deutschen Kräften, aber das Risiko ist sozusagen immer da. Und mir ist es immer wieder begegnet und es wurde mir gespiegelt, gerade aus diesen schwierigen Zeiten in Afghanistan, dass Menschen und Soldaten auch in diesem Kontext nochmal sich neu rückbesinnt haben, besonnen haben auf das, was ihr Leben trägt. Ja. Also mir sagte zum Beispiel eine Soldatin aus Jena, die nun nicht aus einer östlichen, aus einem östlichen Bundesland kam, die zunächst mal mit Glauben und Kirche gar nichts zu tun hatte, wenn sie in Afghanistan auf einer schwierigen Patrouillenfahrt gewesen sei, sei ihr erster Gang, nachdem sie ins Lager zurückgekommen sei, immer der Gang in die Kapelle gewesen. Ja. Von anderen habe ich gehört, in diesen ganz schwierigen Zeiten in Afghanistan, da haben sich Soldaten zusammengetan und bevor sie auf Patrouille rausgegangen sind, haben sie, auch wenn vielleicht die Hälfte überhaupt nicht kirchengebunden waren, miteinander das Vaterunser gebetet. Ja. Also es kommt immer mal wieder vereinzelt zu Erwachsenentaufen in diesem Kontext. Also es ist so, da bewegt sich etwas, einfach deswegen, weil die existenziellen Situationen des Lebens natürlich in solchen Gefährdungssituationen ganz, ganz krass, muss man sagen, gegeben sind. Und es wirklich eine Frage auf Leben oder Tod oder eben auf Verwundung ist, nicht, ob ich wieder heil nach Hause komme.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt etwas über die 15-Minuten-Grenze hinweggekommen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Dr. Sigurd Rink und freue mich, wenn Sie auch in unserem Gespräch, was in der nächsten Episode weitergeht, weiter zuhören.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge@stephanhund.com. Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stephan Hund.